Ich grüße euch alle herzlich zu diesem Gottesdienst und ich wünsche uns allen, dass ja, Jesus mitten unter uns ist und er eigentlich redet. Das Lied, was wir gerade gehört haben, ist eines meiner Lieblingslieder. Nichts hab ich zu bringen, meine Hände sind leer, alles Herr bist du, ist herrlich. So dürfen wir einmal vor Gott stehen. Ja, wir haben schon den Text gehört, dass uns niemand aus der Hand des Vaters, niemand aus der Hand Jesu reißen kann. Was sind das für Hände, die uns so festhalten? Was steckt da drin in diesem Wort an Treue, an Zuverlässigkeit, an Kraft? Und da kam halt der Gedanke, mal zu schauen, wo werden Jesu Hände in der Bibel erwähnt? Beim letzten Mal hatten wir immer geguckt, wo wird erwähnt, dass Jesus jemanden besonders bemerkt anschaut. Und heute habe ich halt gedacht, mal schauen, wo Jesu Hände erwähnt werden. Und ich habe da so einige Stellen rausgesucht und hoffe und wünsche uns das gut tut. Zum Beispiel kam Jesus von dem Berg der Verklärung zurück und eine große Volksmenge folgte ihm nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und alsbald war der vom Aussatz rein. Aussätzige galten ja als unrein. Sie mussten außerhalb der Gemeinschaft leben. Man durfte sie nicht berühren. Doch Jesus geht zu dem Kranken hin und rührt ihn an. Für ihn gibt es dieses Gebot nicht. Er fasst ihn an und zeigt: Ich stehe über dieser Krankheit. Und der Aussatz ist auch ein Bild in der Bibel für unsere Sünde, für unsere Verdorbenheit. Wie gut, dass Jesus keine Angst hat vor der Berührung mit unserer Sünde. Er hat sie gepackt und weggetragen. Er scheut vor keiner Sünde zurück. Alles wäscht er ab. Dieser Aussatz unserer Sünde wird bei Jesus vollkommen geheilt. Wir lesen auch in der Bibel, dass immer wieder die Menschen zu ihm kommen und ihn bitten um Heilung. Aber es gibt auch Situationen, wo Jesus einfach heilt, wo er gar nicht gebeten wird. Zum Beispiel, als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass die Schwiegermutter von Petrus krank war, mit Fieber da niederlag. Und er berührte ihre Hand. Und kein Wort wurde gesprochen offensichtlich. Er berührte ihre Hand und dann heißt es, und sie stand auf. Das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Das heißt, sie war jetzt nicht nur ermattet, wenn man so eine Grippe mit Fieber hatte, ist man hinterher doch noch geschwächt. Nein, sie war sofort wieder stark und konnte ihm dienen. Manchmal gibt es so Lagen, die sind aussichtslos, wo wir denken, da kann Jesus auch nichts mehr machen. So eine Situation wird in Lukas 8 berichtet. Jesus redete noch, da kam jemand vom Synagogenvorsteher und sprach zu ihm: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Jetzt kann er nicht mehr heilen. Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und als er in das Haus kam, ließ er niemand mit sich hineingehen als Petrus und Jakobus und Johannes und den Vater des Kindes und die Mutter. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach: Weinet nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff ihre Hand und rief: Kind, steh auf. Der Geist kehrte wieder und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr, zu essen zu geben. Kann eine Tote hören und fühlen? Konnte sie die Hand Jesu fühlen? Konnte sie die Worte hören als Tote? Jesu Hand schafft das. Bringt Tote zum Leben. Jesu Wort schafft das. Bringt Taube zum Hören. Und auch hier ist das ein Bild für den geistlichen Tod, dass wir tot sind für das, was, ja, wie es um uns wirklich steht, wie wir vor Gott stehen. Wir wissen es nicht, solange es Gott nicht diesen Geist schenkt, dieses Leben gibt, wo wir begreifen, wir sind vor Gott verloren. Ohne seine Berührung, ohne sein Wort begreifen wir das nie. Und es steckt so viel Liebe in dieser Erweckung des toten Mädchens. Und so viel Fürsorge, dass Jesus auch gleich sagt: Gebt ihr zu essen. Sie braucht das jetzt. Er weiß auch unsere natürlichen Bedürfnisse. Ja, die Heilung von Blinden wird mehrfach berichtet. Und ich habe da ein paar Stellen rausgesucht, wo Jesus immer wieder die Blinden berührt. Zum Beispiel, da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Er rührte ihre Augen an. Oder zwei Blinde saßen am Weg. Und als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, schrien sie und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarm dich unser. Aber das Volk bedrohte sie. Sie sollten schweigen. Sie aber schrien noch mehr und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und Jesus stand still und rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus ihrer und rührte ihre Augen an. Und alsbald sahen sie wieder und folgten ihm nach. Oder am Teich in Bethsaida, da bringt man einen Blinden zu ihm und bittet ihm, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen. Macht man heute bei Corona nicht, ne? Aber Jesus spie ihm in die Augen und fragte ihn, ob er etwas sähe. Und er blickte auf und sprach: Ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken, und er wurde wiederhergestellt und sah alles deutlich. Ja, die Blindheit steht auch für unsere Blindheit, für Gottes Wirken, für unseren geistlichen Zustand. Oder dieser Blinde, der von Geburt an blind war. Und er sagte, dieser ist von Geburt an blind, damit die Werke Gottes sichtbar an ihm werden. Und als er das gesagt hatte, spie er auf die Erde, machte einen Teig mit dem Speichel und strich ihm den Teig auf die Augen. Ist ja eigentlich nicht sehr hygienisch, wenn man das so heute sieht, wie sauber es in unseren Kliniken zugehen muss, in den Arztpraxen. Das ist ein Heilungsvorgang, der hat damit gar nichts zu tun. Jesu Speichel, Verbindung mit Erde, auf die Augen streichen. Und dann musste der Blinde zum Teich Siloa gehen und da die Augen waschen. Und dann sah er wieder. Also Jesu handelt bei den Blinden immer wieder mit seinen Händen. So wie es in diesen Begebenheiten berichtet ist. Geistliche Blindheit ist allen Menschen angeboren. Wir sind von Natur aus blind für Gott. Zum Beispiel sagt Jesus von den Schriftgelehrten, sie sind blinde Blindenführer. Wir sehen nur uns und unsere Bedürfnisse, unsere Eitelkeiten. Wir haben kein Gespür für Gottes Liebe zu uns. Dazu muss er uns die Augen öffnen. Und wie wir an diesen Begebenheiten sehen, hat Jesus für jeden Blinden ein etwas anderes Prozedere. Ich glaube, da kann auch jeder von uns berichten, wie er zum Glauben fand. Und jeder hat seinen eigenen Weg gefunden. Gott geht mit jedem seinen Weg. Seine Mittel sind so vielfältig, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Und immer einmalig und wunderbar. Und oft ist seine Hand im Spiel, auch in unserem Leben, wo er durch ungewöhnliche Lebensumstände uns die Augen öffnet und wir ihn erkennen, so wie er es bei den Blindgeborenen tat. Aber der Blindgeborene musste auch gehorsam sein und zum Teich gehen und die Augen auswaschen. So hoffen wir Gideon uns auch, dass Menschen durch das Lesen in der Bibel, durch diesen Gehorsam, dass sie Gott suchen, Gott finden. Dass sie in Gottes Wort entdecken, wie geliebt sie sind. Ohren zu hören, auch das machte Jesus, dass die Tauben wieder hören konnten und reden konnten. Sie konnten ja nicht sprechen, weil sie nie die Sprache gelernt hatten, weil sie nichts hören konnten. Deswegen waren sie oft taubstumm. Und Jesus verband das auch dann mit dem Wort. Hier die eine Geschichte von Markus 7. Da legt er die Finger in die Ohren und berührt seine Zunge mit Speichel. Also Ohren und Zunge werden berührt von Jesus. Und dann blickt er auf zum Himmel und sagt, Ephata, das heißt, tu dich auf. Und alsbald wurden die Ohren des Tauben aufgetan und er konnte wieder reden. Und oft sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oft hören wir was und verstehen es nicht. Wie viele Menschen kennen die Bibel und verstehen sie nicht? Er muss uns die Ohren auftun, dass wir sein Wort so verstehen, wie er es uns sagen will. Was er zu uns sagen will. Wir brauchen also tatsächlich seinen Heiligen Geist, nicht nur unseren Verstand, sondern auch seinen Geist, der uns die Ohren richtig öffnet. Und dazu muss uns Jesus manchmal die Stille führen, so wie er es mit diesem Taubstummen auch getan hat. Ja, dann ist noch die Rede von Jesu Verwandtschaft in der Bibel. Ja, ist einmal die Stelle, wo seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus stehen, wo Jesus drin redet. Man sagt ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Da sagt Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckt die Hand aus über seine Jünger. Zeigt ihnen, das sind meine Brüder und das ist meine Mutter. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Jesus zeigt auf dich und sagt, du bist mir Bruder, Schwester und Mutter. Die Liebe zu einer Mutter ist gewaltig. Es ist fast das Größte, was wir als Menschen an natürlicher Liebe erleben. Meine Mutter hat mir erzählt, dass im Krieg die Soldaten, wenn sie schwer verwundet waren, nach ihrer Mutter schrien. Die Verbindung mit der eigenen Mutter ist sehr, sehr tief und innig. Und so sagt Jesus, so ist meine Verbindung zu dir, so lieb habe ich dich wie meine Mutter. Manchmal fordert Jesus etwas von uns, dass wir ihm etwas geben. Zum Beispiel bei der Speisung der 5000, bei der Speisung der 4000. Er forderte, dass man ihm das bisschen, was an Nahrung da war, gab, die paar Brote und die paar Fische. Aber in Jesu Hand vermehrte sich das, sodass einmal 5000 Männer plus Frauen und Kinder und einmal 4000 Männer plus Frauen und Kinder satt wurden. Er brach das Brot in seine Hand, Stück für Stück. Ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat, um so viel Brot zu brechen und so viel Fische zu zerstückeln, bis das alle satt waren. Aber es wurden alle satt. Aber es musste ihm alles gegeben werden, alles in seine Hand, was da war. Und so kann Jesus mit den kleinsten Gaben, wenn er sie von uns verlangt, Gewaltiges bewirken. Nicht die paar Fische und Brote machten die Menschen satt. Jesu Hand machte sie satt. Denn alles ist durch seine Hand gegangen. Wir wissen auch, dass Jesus manchmal seine Jünger tadelte wegen ihres geringen Glaubens. Vielleicht muss er uns manchmal auch tadeln, wegen unseres Zweifelns, Glaubens, geringen Glaubens. Und da gibt es eine Begebenheit, ist mir dann auch da aufgefallen, dass Jesus auf einen Berg steigt und seine Jünger in ein Boot schickt und sie über den See schickt. Und das Schiff war aber schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Als ihn aber die Jünger auf dem Meer wandeln sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete alsbald mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so heiße mich zu dir auf das Wasser kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte die Hand aus, der griff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Ja. Jesus tadelt oft den kleinen Glauben seiner Jünger, das mangelnde Vertrauen. Und da kann ich mich voll mit einbeziehen. Und dann ist mein Trost. Er packt meine Hand und hält mich trotzdem. Das macht er mit dir auch, wenn du zweifelst. Dann darfst du sagen, Herr, hilf meinem Unglauben. Und er hilft. Er packt deine Hand und hält dich. Dann spürst du seine liebevolle Hand, gerade dann. Jesus kommt zweimal in den Tempel mit der Peitsche. Einmal zu Beginn seiner Wirksamkeit und einmal am Ende seiner Wirksamkeit. Einmal heißt es, und er fand im Tempel die Verkäufer von Ochsen und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Ochsen. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Sie konnten sich nicht wehren gegen diese starke Hand, die alles austrieb, was nicht dahin gehörte. Und Jesus sprach zu denen, welche die Tauben feilboten, trage das von dannen, machet nicht meines Vaters Haus zu einem Kaufhaus. Machet nicht meines Vaters Haus zu einem Kaufhaus. Und in der letzten Woche vor der Kreuzigung wieder, Jesus ging in den Tempel hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um, die Stühle derer, welche Tauben verkauften. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Hier sehen wir einen zornigen Jesus. Mit der Rute in der Hand schlägt er zu. Er hat keine Angst vor der Zerstörung, was er da anrichtet, vor dem umgestürzten Geld, vor den aufgescheuchten Tieren. Es geht um ihn, um den Tempel Gottes. Im Neuen Testament werden wir Gläubigen als lebendiger Tempel Gottes bezeichnet. Und gerade im Neuen Testament wird vor dem Götzen Mammon gewarnt. Geld ist offensichtlich eine große Gefahr für uns. Es kann uns verderben. Es kann aus dem heiligen Tempel eine Räuberhöhle machen. Es kann aus uns eine Räuberhöhle machen. Aber das lässt Jesus nicht so einfach zu. Lieber greift er zum Strick und treibt Dinge aus, die uns von ihm abbringen. Er scheut dann nicht zurück, in unserem Leben offensichtlich einzugreifen. Wenn er uns liebt und uns retten will und uns wieder heiligen will, dass wir ganz ihm gehören. Gott schenke uns Gnade, dass wir uns auch in diesem Punkt von ihm helfen lassen, wenn wir da bedroht sind. Ja, und jetzt gibt es noch ein paar Stellen in der Bibel, wo Jesus und die Kinder erwähnt werden. Zum Beispiel einmal rief er ein Kind herbei, stellte es mitten unter die Jünger und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer nur sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Er nahm das Kind, stellte es mitten unter sie. Oder in Markus haben die Jünger auf dem Weg gestritten. Wer ist denn jetzt der Größte unter uns? Wer ist der Wichtigste von uns Zwölfen? Und Jesus fragte sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Da merkten sie, das passt nicht so ganz zu unserem Jesus. Und Jesus setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und sprach zu ihnen, lasst die Kindlein zu mir kommen. Er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und nachdem er es in die Arme genommen hat, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kindlein in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Also hier Jesu Hände packen das Kind, umarmen es, herzen es und dann ist es für ihn das große Beispiel. So wie die Kinder, so müsst ihr werden. Oder einmal bringen sie die Kindlein zu ihm, damit er sie anrühre und die Jünger schicken sie weg und sagt, lass den Meister in Ruhe. Aber da das Jesus sah, war er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kindlein zu mir kommen. Wehret es ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Wie sehr zeigt Jesus seine Liebe zu den Kindern. Er herzt sie, nimmt sie in den Arm, segnet sie. Wie gut ist es, wenn wir unsere Kinder, auch wenn sie schon erwachsen sind, zu Jesus bringen. Und ihm um seinen Segen für unsere Kinder bitten. Und ich denke, wir werden auch in der Ewigkeit von diesen Kindern, die Jesus damals gesegnet hat, bestimmt welche finden, die sagen können, der Segen, der uns Jesus damals gegeben hat, hat sich in unserem Leben ausgewirkt. Wir haben den Heiland gefunden. Ja, dann gibt es ja noch die Selbstgerechten. Das sind ja eigentlich fast alle Menschen von Natur aus. Und da gibt es eine Stelle, die steht schon in Jeremia 17, 13. Alle, die dich verlassen, müssen zuschanden werden. Die von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben, denn sie haben den Herrn verlassen. Und so kommen einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus mit einer Frau und sagen: Meister, die haben wir auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Was sagst du? Und Jesus bückt sich, heißt es, und er nimmt den Finger und schreibt in den Sand. Es wird nicht gesagt, was er schreibt, aber diese Aussage in Jeremia deutet darauf hin, dass er ihren Namen in den Sand schreibt. Und sie bedrängen Jesus, dass er endlich was sagt, was er nun meint zu diesem Ehebruch und wie man mit der Frau umgehen soll. Jesus sagt dann, blickt auf und sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann bückt er sich wieder und schreibt weiter. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten lassen einer nach dem anderen Steine fallen und schleichen davon. Und anstatt Buße zu tun, anstatt jetzt zu sagen: Ich bin ja selbst so ein Sünder, trachten sie jetzt danach, Jesus zu töten. Diese Blamage haben sie nicht ertragen. Das Gegenteil von in den Sand schreiben ist ins Buch des Lebens schreiben. Wenn wir zu ihm gehören, stehen unsere Namen im Buch des Lebens, und das ist ein ewiges Buch. Da stehen nicht unsere Taten drin, da stehen unsere Namen drin. Von daher ist das das Gegenteil von dem in Sand schreiben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten hier die Chance zur Vergebung ihrer Sünde. Sie hätten können sagen: Ja, wir sind ja auch schuldig. Wie herrlich wäre das gewesen. Aber keiner hat diesen Mut gehabt. Jesus tut noch mehr mit seinen Händen. Er dient uns. Beim Passafest, beim letzten Abendmahl, wäscht er seinen Jüngern die Füße. Er zieht seine Kleider aus, einen Schurz an und wäscht jedem einzelnen Jünger die Füße. Damals hatte man ja Sandalen an und die Straßen waren nicht asphaltiert wie heute. War sehr staubig und ich denke, es war der schmutzigste Körperteil, den man hatte. Wäscht die Füße, trocknet sie ab. Jeden einzelnen. Und der Petrus sagt: Tu das nicht mit mir. Ich sollte dir die Füße waschen. Und da sagt Jesus zu ihm: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da sagt Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Er will ganz innige Gemeinschaft mit Jesus haben. Aber Jesus sprach: Wer gebadet hat, hat nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Auch den Verräter hat er die Füße gewaschen. Und trotzdem hat er gesagt, dass er nicht rein ist. Ja, Jesus ist sich für keinen Dienst zu groß. Er macht den geringsten Dienst an uns. Packt uns an unserer schmutzigsten Stelle an und sagt: Ich bring das in Ordnung. Ich mach dich rein auf die schmutzigste Stelle in deinem Leben. Wir müssen uns von ihm waschen lassen, sonst haben wir nichts mit ihm zu tun. Wir müssen sein Blut in Anspruch nehmen. Und Jesus erwartet, dass wir selbst an unseren Mitmenschen so handeln. Wir sollen auch die schlimmsten, schmutzigsten Sünden unserer Mitmenschen vergeben. Ja, noch. Ich glaube, die Zeit ist schon um, oder?
Nö, das ist eine gute Zeit.
Eine gute Zeit, okay. Jesu weiß ja, wer ihn verraten wird, dieser Judas. Und er kündigt den Jüngern an, einer von euch wird mich verraten. Und sie wollen wissen, wer es ist. Und Petrus schickt den Johannes vor und sagt, frag du ihn mal, wer es ist. Und Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen eintauchen und geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihm den Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Das ist ein Akt, den wir heute in unserer Gesellschaft nicht haben, dass man sich gegenseitig ein Bissen zusteckt, vielleicht noch mit leckerer Soße oder was weiß ich, hier einem anderen in den Mund gibt und sagt, guck mal, wie lecker das ist. Ein Akt der Liebe. Ich tue dir was Gutes. Ich gebe dir einen leckeren Bissen. Leider hat diese Liebe den Judas nicht erreicht. Sein Herz war verhärtet. Er hatte fest vor, Jesus zu verraten. So kann Jesus uns manches Gute tun und doch erreicht seine Liebe nicht unser Herz. Es kann hart bleiben. Gott bewahre uns davor, dass unser Herz hart bleibt, wenn wir Liebes von ihm empfangen und doch bei unserer alten Art, bei unseren alten Vorhaben bleiben. Nun komme ich zu den letzten Dingen, die Jesu Hand getan hat. Jesus ist verhaftet worden. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat wider Jesus, um ihn zum Tode zu bringen. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontius Pilatus. Sie banden ihn. Also ich glaube, dass diese Hand Jesus sich nicht binden lässt gegen ihren Willen. Die ist zu stark. Ein Wort hätte genügt. Und die Banden wären zersprungen. Ein Wort. Er lässt es zu. Er hält still. Er lässt sich binden. Diese mächtigen, starken Hände, die uns festhalten, lassen sich binden. Dann wird er zu Pontius Pilatus geführt und die Soldaten machen sich einen Spott mit ihm. Sie ziehen ihn aus, hängen ihm einen Purpurmantel um, geben ihm ein Rohr in die Hand und verspotten ihn als König der Juden. Flechten eine Dornenkrone, setzen sie auf sein Haupt, beugen vor ihm die Knie, verspotten ihn, sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dann spien sie ihn an. Und Jesus steht da und hält das Rohr. Seine Hand hält das Rohr. Und ich habe mir diese Szene vorgestellt und dachte, das ist unser König. Diese Demut, dieses Leid, was er erträgt, habe ich verursacht. Er tut es, damit er mein König sein kann, als Heiland der Welt, als mein Heiland. Und er gibt auch das Rohr wieder freiwillig ab, damit sie ihn damit auf den Kopf schlagen, auf die Dornenkrone schlagen. Er wehrt sich nicht. Mein König, unser König, unser Schöpfer hält still und macht das Spiel mit. Sein Schmuck ist wirklich die Dornenkrone. Seine Wundmale sind unser Trost. Er ist wirklich der König und dieser Stab ist sein Zepter. Seine Leiden, Dieser Spott, das höhnische Gelächter der Soldaten, ihre Freuden an den Qualen, die sie ihm zufügen, all das macht Jesus zum Sieger über meine Sünde, über die Sünde der ganzen Welt. Wir werden in Ewigkeit diese Gnade rühmen. Und diese Leiden sind doch unser Trost, dass er wirklich all unsere Schuld bezahlt hat. Ja, ihr habt am letzten Sonntag gehört von den durchbohrten Händen. Es wird nirgendwo in der Bibel gesagt, dass Nägel durch die Hände geschlagen worden sind. Das heißt einfach, sie kreuzigten ihn. So ist selbstverständlich, dass da die Nägel dazugehören. Und konnten die Nägel wirklich Jesus am Kreuz festhalten? Genauso wenig wie die Schnur ihn festhalten konnte, die Fessel ihn festhalten konnte, genauso wenig hätten ihn die Nägel festhalten können, wenn Jesus es nicht gewollt hätte. Aber nur so konnte er sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So hat er den Sieg errungen über alle Sünde, auch über die Sünde der Soldaten, über die Sünde derjenigen, die ihn gekreuzigt haben, über die Sünde derjenigen, die ihn verspottet haben. Alle Schuld hat er auf sich genommen. Wenn wir einmal im Himmel sind, gehen wir davon aus, dass wir keine Hörgeräte brauchen, keine Brille, dass wir keine Prothesen brauchen, dass wir keine Tabletten mehr brauchen, dass wir gesund sind und fit und heil. Nur bei Jesus bleiben die Wundmale erhalten. Mir kam so der Gedanke, wir haben einen verwundeten Gott. Einen Gott, der in Ewigkeit Wundmale hat. Die sind zwar verheilt, aber er kann sie zeigen. In alle Ewigkeit sehen wir die Wundmale an seinen Händen. In alle Ewigkeit zeigt er uns, wie lieb er uns hat und wie viel Gnade er uns geschenkt hat. Wir sind durch seine Wunden errettet und werden ewig seine Gnade rühmen. Und wenn uns jemand verklagen will, wird Jesus seine Hände zeigen und sagen, ich habe für ihn, für sie bezahlt. Jesus hat seine Feinde geliebt und wir gehörten einmal zu seinen Feinden. Sonst wären wir nicht hier. Er hat den Judas bis zum Schluss geliebt und ihn als seinen Freund bezeichnet. Freund, wozu bist du hierher gekommen, sagte er zu ihm. Ja, bis zum Schluss hat er ihn geliebt. Und so liebt er auch uns. Wir werden alle Ewigkeit seine Gnade rühmen. Amen. Ja, jetzt haben wir eine Gebetsgemeinschaft. Und während der Gebetsgemeinschaft wird nochmal gelüftet.